Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Der Jahresstart war ganz schön holprig an den Börsen, zumindest in den USA. Nach dem ganz großen Zollhammer von Donald Trump waren die Märkte dann im Crash-Modus. Nachdem er zum Teil zurückgerudert ist, schossen Aktien wieder in die Höhe. Entsprechend groß ist die Unsicherheit bei vielen Anlegerinnen und Anlegern. Was genau ist da eigentlich passiert? Wie stellt sich die aktuelle Lage an den Weltbörsen dar? Was bedeutet das alles für die Weltwirtschaft, die Inflation und wie könnte es an den Finanzmärkten nun weitergehen? Darüber müssen wir heute reden. Darum wollen wir heute mal auf unser übliches Setting verzichten. Stattdessen habe ich mir für heute unseren Leiter Anlagestrategie, Professor Dr. Stefan Maider, zugeholt, mit dem ich mich über die Ereignisse der letzten Wochen unterhalten will. Mich kennen Sie ja vermutlich schon, Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple. Ja, Stefan, erstmal hallo, wie geht's dir?
Hallo Karl, guten Morgen.
Wie hast du die Börsenwoche erlebt? War schon was ganz Besonderes, oder?
Also sowas, ich bin ja nun wirklich seit über 30 Jahren in dem Geschäft tätig, aber sowas, so ein Auf und Ab habe ich wirklich noch nicht erlebt. Ich habe jetzt 4 Börsencrashes mitgemacht, 87, 2000, dann 2008 die Finanzkrise und 2020 dann die Corona-Angelegenheit, aber sowas in dem Hin und Her habe ich noch nicht erlebt.
Ja, es war schon verrückt. Die Aktienmärkte haben ja wirklich extrem reagiert. Also der DAX war ja Mitte letzter Woche noch bei 22.400 Punkten, dann am Montag runter bis auf 18.500, also 20% Verlust. Und dann ging es wieder 15% hoch. Also der DAX seit Jahresanfang ist also immerhin jetzt wieder 5% im Plus. Das ist schon echt irre. Also es ging schon wirklich heftig an den Börsen zu. Ja, und da wir heute am Donnerstag aufnehmen. Gestern, also am Mittwoch, ist der S&P 500 nach Trumps Zollstopp um 10% nach oben gesprungen und liegt damit aber seit Jahresanfang immer noch bei rund 7% im Minus. Trumps Zollankündigungen sind vom Markt also erstmal als Handelskriegserklärung an die ganze Welt verstanden worden. Über 100% Zölle plus jetzt nochmal 25% auf Waren aus China, das ist ja echt der absolute Wahnsinn. Und dann jetzt die Rolle rückwärts, mit der er die anderen Zölle erstmal für 90 Tage deutlich runternimmt auf diese 10% Basiszoll. Was ich mich wirklich frage, warum macht er sowas? Also wie kommt Trump auf diese Idee? Sieht er nicht, wie stark er den USA damit schadet, oder will der das gar nicht sehen, Stefan? Was meinst du?
Darüber kann man wirklich nur mutmaßen, Karl. Was glaube ich wirklich feststeht, ist, dass Trump offensichtlich wirklich davon ausgeht, dass die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten von ihren Handelspartnern ausgenützt werden. Zumindest spricht er ja so. Ob er das wirklich glaubt oder ob das Taktik ist, darüber kann man, wie gesagt, nur mutmaßen. Aber seine Sprache ist ja entsprechend martialisch. Wenn ich dich erinnern darf an die Rede, in dem Rosengarten diese Zollpläne vorgestellt hat, da hat er ja sogar von Vergewaltigung gesprochen, der USA durch seine Handelspartner. Und der Stein des Anstoßes ist eben das große Handelsbilanzdefizit, welches die USA in der Tat mit fast all ihren Handelspartnern und mit allen großen Handelspartnern auf jeden Fall haben. Und offensichtlich geht Trump von einer völlig naiven Rechnung aus, nämlich von der Gleichung, dass wenn eine Handelsbilanz positiv ist, dass dann derjenige, der diese positive Bilanz hat, der Gewinner des Ganzen ist. Und wenn eine Handelsbilanz negativ ist, dass dann derjenige, der diese Bilanz hat, der Gelackmeierte ist, also ausgenützt wird.
Stefan, wenn ich da vielleicht mal einhaken darf. Ich habe ein schönes Beispiel gelesen, was ich eigentlich sehr cool finde. Also zum Beispiel mit meinem Supermarkt habe ich immer negatives Handelsbilanzdefizit, weil ich gehe da rein und kaufe immer Waren. Aber eigentlich ist doch das kein Problem, dass ich permanent ein negatives Handelsbilanzdefizit mit meinem Supermarkt habe? Ich verdiene ja woanders mein Geld. Wo ist eigentlich das Problem einer negativen Handelsbilanz?
Ich finde das ein sehr gutes Beispiel, weil was Trump jetzt macht, wäre, wenn ich sozusagen deine Analogie übertrage, wie wenn du jetzt zu dem Händler gehst und sagst, du nützt mich aus, weil du mir die Waren gibst auf Kredit. Na, wenn du ein Defizit mit deinem Händler hast, heißt es ja wohl, du kriegst irgendwie von dem Waren, ohne erstmal dafür zu bezahlen, sondern du schreibst dann an. Und jetzt kommst du plötzlich auf die Idee und sagst, du nützt mich aus. Also das ist das Kuriose. Es sagen ja alle Ökonomen, also wirklich zumindest alle einigermaßen mit Vernunft begabten Ökonomen sagen, dass dieses Argument ein völliger Schwachsinn ist, dass eben der internationale Handel kein Nullsummenspiel ist, dass man einfach nicht sagen kann, dass diejenigen, die ein Defizit haben, sozusagen die Gelackmeierten sind und die, die einen Überschuss haben, dass das die Profiteure sind.
Und sag nochmal ganz kurz, warum will er diese Defizite weghaben? Was sind sozusagen seine Argumentationen, die er hat?
Naja, wie gesagt, sein Argument ist, er glaubt, dass diese Defizite im Handel mit dem Ausland, dass diese Defizite ein Signal dafür sind, dass er betrogen wird oder dass die USA betrogen werden von ihren Handelspartnern. Das war ja ständig seine Rede.
Und er will ja immer noch die Firmen zurückhaben nach Amerika.
Naja, das ist dann die in der falschen Logik wieder dann eine folgerichtige Konsequenz. Die Idee wäre natürlich die zu sagen, wir erhöhen die Zölle so weit, dass es für die Unternehmen attraktiv wird, nicht mehr Waren in die USA zu exportieren, also für deutsche Unternehmen oder die Unternehmen anderer Handelspartner nicht mehr in die USA zu exportieren, sondern die Produktion selber in die USA zu verlagern. Nur die Zölle alleine sind ja kein Kriterium, einen Unternehmensstandort in den USA aufzumachen. Ich habe vor kurzem mal einen Journalisten gehört, in einem Interview, der gesagt hat, wenn ein Unternehmer das Risiko hat, dass seine Mitarbeiter eingesperrt werden, nur weil sie vielleicht irgendwelche Visa-Probleme haben, dann werden die auch nicht in die USA gehen als Standort, egal wie hoch oder niedrig die Zölle sind.
Ja, jedenfalls, was interessant ist, dass Trump mit seinem Team mit dieser Meinung doch relativ alleine dastehen. Musk hat ja Navarro, sein Handelsminister, als einen Sack voller Ziegelsteine bezeichnet. Also so dumm wie ein Sack voller Ziegelsteine, um es ganz genau zu machen. Also die Finanzmärkte sehen das ja schon anders. Sonst wären ja die Kurse gar nicht so heftig eingebrochen. Und auch der Dollar ist ja seit Jahresanfang um 6% schwächer geworden. Und was, glaube ich, ganz spannend ist, dass die Renditen für die US-Staatsanleihen so schnell und so stark gestiegen sind wie seit Jahren nicht mehr. Ich habe irgendwo gelesen, seit 80er Jahren hatten wir nicht mehr so einen Anstieg. Also die 30-jährigen Anleihen gehen Richtung 5%. Und das sind für mich alles klare Anzeichen, dass die Finanzmärkte eben nicht daran glauben, dass das alles so gut ist für Amerika, was Trump und sein Team hier entschieden hat. Aber wovor haben Sie eigentlich genau Angst? Ist die Rezession in der USA, steht die kurz bevor oder glauben Sie, dass die Inflation ganz stark ansteigt?
Also ich kann es nur bestätigen, Karl. Es sind ja nicht nur die Aktienmärkte und die Bondmärkte, auch der Dollar ist ja schwächer geworden. Man kann also wirklich sagen, alle Finanzmärkte, alle Signale, die aus den Finanzmärkten kommen, sollte dem Trump eigentlich sagen und sagen vielleicht aus seiner Entourage, dass er da völlig auf dem falschen Dampfer unterwegs ist. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, die große Angst ist wirklich die, dass Trump mit seinen wilden Aktionen, ob nun positiv in eine positive oder negative Richtung, auf jeden Fall völlig erratische Aktionen, völlig unterschätzt, wie negativ das alles ist für die US-Wirtschaft. Angefangen von der Inflation. Er unterschätzt oder scheint völlig zu unterschätzen, wie sehr Zölle die Importpreise nach oben treiben in den USA und wie stark das aufs allgemeine Preisniveau durchschlägt. Der zweite Punkt ist, er unterschätzt völlig, wie stark das auch das Wachstum in den USA beeinträchtigt. Ja. Es gibt ja mittlerweile Unternehmen, die nicht mehr produzieren können in den USA, weil die Importgüter, die sie brauchen für ihre Produktion, zu teuer sind. Und der dritte, nach meinem Gefühl, der wichtigste Punkt ist, dass er mit seinen Aktionen nicht nur die Zollaktion, sondern vor allen Dingen auch die Aktion Du erinnerst dich vielleicht, vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen war es ja so, dass plötzlich das Gerücht aufkam, dass geplant wird, von der Trump-Administration geplant wird, sämtliche Auslandsschulden der Amerikaner umzustrukturieren, umzuwandeln in 100-jährige Bonds, die auch noch unverzinst sein sollen.
Eine super Idee aus Sicht der USA, ne?
Was so etwas zu vertrauen macht, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und ich glaube, das wird alles in den, oder das spiegelt sich alles in den Finanzmarktreaktionen wider.
Herr Stephan, vielleicht nochmal zu dem Thema der Anleihenrenditen. Die haben sich ja jetzt auch nach dem 90-Tage-Aussetzen der Zölle gar nicht erholt, sind hoch geblieben, die Renditen. Wie siehst du das? Was ist deine Interpretation?
Ja, das finde ich total den spannendsten Punkt eigentlich in der Sache. Als ich das nämlich gehört habe, das muss man ja im Kontext sehen, die Aktienmärkte haben sofort positiv reagiert auf diese 90-Tage-Aussetzung der Zölle, während die Bondmärkte nicht positiv reagiert haben. Das heißt, die Renditen sind oben geblieben oder anders gesagt, die Kurse sind niedrig geblieben. Und mich hat es sofort an den alten Spruch erinnert, nämlich Vertrauen ist sehr schnell zerstört und nur sehr langsam kann es wieder gewonnen werden. Und das ist genau der Punkt. Mit diesen Sprüchen, Umstrukturierung der Schulden, Umstrukturierung in 100-jährige Anleihen ohne Zinsen, um die Auslandsschulden loszuwerden. Mit solchen Sprüchen zerstört man Vertrauen. Und es dauert einfach länger, bis man so ein Vertrauen wiedererlangt. Und das hat er eben offensichtlich noch nicht wiedererlangt. Und man muss auch sehen, am US-Bondmarkt werden natürlich wesentlich größere Volumina bewegt als zum Beispiel am Aktienmarkt. Ich gebe da nur eine Zahl. Die Amerikaner haben ungefähr 25 Billionen Netto-Auslandsschulden, also die Differenz aus Auslandsverbindlichkeiten minus Auslandsforderungen. Davon halten alleine die Chinesen knapp 700 Milliarden. Und die machen sich natürlich Sorgen, was mit diesen Auslandsschulden passiert. Von daher muss man sich über diese Reaktion, die du vorher beschrieben hast, wirklich nicht wundern.
Okay, aber du weißt, ich bin kein Volkswirt und von der Seite musst du mir das nochmal mit diesem Handelsbilanzdefizit erklären. Das ist ja, wie wir alle wissen, groß negativ gegenüber dem Rest der Welt. Ist das jetzt ein Problem oder lässt ihr da, ich habe gelesen, auch ein paar Sachen weg, nämlich zum Beispiel das Thema Dienstleistung, wo ja die Amerikaner recht stark sind. Kannst du mir das nochmal erklären, wo da eigentlich die Themen und die Punkte überhaupt sind?
Ja, es ist tatsächlich so, Karl, dass als er diese Zollankündigung gemacht hat im Rosengarten, da konnte man wirklich sehen, dass diese Zahlen ausschließlich auf Basis der Handelsbilanz erstellt wurden. Also auf Basis der Handelsbilanzdefizite, welche die Amerikaner wirklich mit allen, so gut wie allen Handelspartnern haben. Und in der Handelsbilanz werden jetzt wirklich nur die Güterexporte und Importe erfasst. Und es werden nicht die Dienstleistungen erfasst. Also ist es sozusagen schon der erste, ja, man könnte fast sagen, die erste Trickserei, die hier die Trump-Administration gemacht hat. Denn nehmen wir mal den Handel mit Deutschland, der Amerikaner mit Deutschland, da ist zum Beispiel die sogenannte Dienstleistungsbilanz, die ist positiv für die Amerikaner. Das heißt, sie exportieren mehr Dienstleistungen nach Deutschland, als Deutschland Dienstleistungen in die USA liefert. Das heißt, wenn man die Dienstleistungen mit reinrechnet, dann sind die Defizite nicht mehr ganz so groß, aber sie sind immer noch negativ, also aus Sicht der Amerikaner. Von daher hat er da schon einen Punkt, dass die Defizite eigentlich zurückgebaut werden sollten. Das beklagen ja auch die Ökonomen, also die global arbeitenden Ökonomen schon seit Jahrzehnten. Also ich kann mich selber noch an Studien erinnern von Goldman Sachs, ich glaube von vor über 20 Jahren. Die Studie war überschrieben mit dem Titel "Gefährdet das amerikanische Leistungsbilanzdefizit den Welthandel?" Also das sieht man schon seit Jahren als Problem, seit Jahrzehnten als Problem. Die Amerikaner haben seit über 50 Jahren Leistungsbilanzdefizite. Und erst ein Trump kommt auf die Idee, das als unfair zu bezeichnen. Und er lässt dabei völlig unberücksichtigt, dass die Amerikaner mit am stärksten profitiert haben vom globalen Handel, vom Welthandel, von freien Weltmärkten.
Ja, wir sprechen ja heute über die Auswirkungen und es ist ja gut möglich, dass wenn die Zölle wiederkommen, wir in eine Rezession landen, wenn wir in einen dauerhaften Handelskrieg enden. Ich würde mal gerne beleuchten, welche Gegenreaktionen wir in Europa haben, um uns dagegen überhaupt zu wehren. Wir haben ja das Thema Dienstleistungen schon besprochen. Wäre das eine Möglichkeit? Aber bevor du antwortest, wollte ich dir sagen, dass ich echt, du wirst es nicht glauben, ein Musk-Fan geworden bin, also ein Freihandel zwischen USA und Europa, das würde ich ja großartig finden. Die freie Welt verbrüdert sich und schafft einen ganz großen gemeinsamen Markt. Müssten wir allerdings auch dann Chlorhühnchen essen, oder Stefan? Aber bevor du da antwortest auf die Hühnchen, nochmal die Frage, haben wir denn Möglichkeiten, das zu verhindern und über Verhandlungen?
Naja, ich glaube schon, dass wir einen gewissen Druck aufbauen können. Also der Druck, glaube ich, entsteht weniger durch unsere Gegenzölle oder etwaigen Gegenzölle, die wir erheben. Es wäre schon eine Strategie zu sagen, wir machen einfach die Dienstleistungen teurer. Aber dabei muss man natürlich auch bedenken, dass das dann natürlich auch unsere Konsumenten hier deutlich betrifft. Also die Jugend wird wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen, wenn sozusagen Facebook und Co. und so weiter plötzlich wesentlich teurer werden.
Auch mir wäre das egal, da gibt es dann einfach nur mehr Werbung, oder?
Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wobei ich wahrscheinlich mit Facebook sowieso völlig daneben liege für die Uraltgenerationen. Aber lassen wir das mal außen vor. Der Hauptdruck, glaube ich, entsteht wirklich durch die Konsequenzen für die Amerikaner selber in USA, durch ihre Maßnahmen, die sie jetzt schon ergriffen haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Trump jetzt unter Druck steht. Für mich war das eindeutig ein Indikator. Also diese 90-Tage-Aufschub war für mich ein Indikator dafür, dass er wahnsinnig unter Druck gesetzt wird. Denn, naja, wenn es ums Geld geht und wenn solche Verluste mal im Raum stehen, dann hört der Spaß auf. Dann hört wahrscheinlich auch die Ideologie eines Donald Trump auf.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass du recht hast. Wenn es aber einen langen Handelskrieg dann doch geben sollte, dann wäre es definitiv auch am Ende für uns sehr schlimm, wenn wir sind ein Exportland, wissen wir alle. Wir müssten unsere gesamte Industriestruktur neu aufstellen und uns stärker auf den Inlandsmarkt fokussieren, beziehungsweise auf Europa. Aber auch Importländer wie in den USA müssen sich erheblich umstellen, um die fehlenden Importe substituieren zu können. Ergebnis in beiden Fällen wäre eine erhebliche Anpassungslast, also ein Ausbremsen eingespielter wirtschaftlicher Abläufe, vermutlich eine Rezession und ein vor allem globaler Wohlstandsverlust. Also ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Also freust du dich dann doch auf das Chlorhühnchen?
Ja, ich glaube, das wird der Stolperstein sein, ne? Dass die EU wird da nicht so leicht einig sein, ne? Weil das bedeutet natürlich auch, dass Landwirtschaft betroffen sein wird, wenn wir wirklich eine Freihandelszone anstreben sollten, was für mich noch nicht ausgemacht ist, ja, weil ich glaube, da werden die Franzosen noch ein Wort mitreden, was ihre Landwirtschaft anbelangt.
Ja, ich befürchte auch, wir werden am Ende doch ein paar Zölle haben. Ja, Stefan, ich würde jetzt noch gern ein paar Fragen an dich stellen und danach kehren wir das um. Dann wirst du an mich ein paar Fragen stellen. Ich würde gerne wissen, wie glaubst du, dass es weitergeht an den Aktienbörsen?
Ich gehe ja davon aus und ich fühle mich auch irgendwie durch die Ereignisse der letzten Tage bestätigt, dass wir tatsächlich keinen längeren Handelskrieg sehen werden. Und von daher glaube ich tatsächlich, bei aller Spekulation, die damit natürlich verbunden ist, aber ich glaube tatsächlich, dass es sich um einen vorübergehenden Einbruch handeln wird. Also die Reaktion gestern haben uns ja gezeigt, du hast es ja erwähnt, 10% des Standard & Poor's nach oben, nur auf die Ankündigung eines Aufschubs. Ja, also der Markt, um es mal so zu formulieren, der Markt will geradezu nach oben. Und ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn sich das wirklich mal in Wohlgefallen auflösen sollte, dass der Markt tatsächlich auch sehr stark nach oben reagiert. Also ich sehe jetzt keine anhaltende große Schwächephase der Märkte, sondern ich glaube, das wird sich bereinigen. Und selbst wenn sich's länger hinziehen sollte, was natürlich bei Trump nie ausgeschlossen werden kann, dann ist es auch nicht das Ende der Marktwirtschaft. Dann wird es immer noch die Marktwirtschaft geben und Aktienmärkte werden immer noch positive Perspektiven aufweisen.
Also da freue ich mich, wenn du das sagst. Ich sehe es nämlich genauso. Die Marktwirtschaft, der Markt wird am Ende bestehen bleiben. Aber Stefan, wir haben ja über Zinsen gesprochen und ich glaube, das ist fast der spannendere Teil, wie wir vorhin festgestellt haben. Was glaubst du, was die Notenbanken jetzt machen werden? Da gibt es ja schon auch einen gewissen Druck in Amerika, oder?
Also die Notenbanken sind wahrscheinlich in der ganzen Affäre am schlechtesten dran. Die haben wirklich Riesenprobleme, also was ihren Handlungsspielraum anbelangt. Vor allen Dingen die amerikanische Notenbank, die ja von Trump mittlerweile massiv unter Druck gesetzt wird. Der will ja, dass sie die Zinsen senken. Er treibt zwar die Zinsen nach oben, zumindest am langen Ende der Zinskurve durch seine Aktionen, aber Trump setzt Jerome Powell unter Druck, indem er sagt, du musst die Zinsen senken, damit wir eine mögliche Rezession vermeiden. Also eigentlich war die Notenbank ja global, könnte man fast sagen, auf Zinssenkungskurs, weil sich die Inflation tatsächlich zurückgebildet hat, weltweit. In den USA noch etwas träger, aber auch dort rückläufig. Und das wird jetzt natürlich unterbrochen, womöglich, wenn es einen Inflationsschub nach oben gibt. Vor allen Dingen in den USA. Wie es in Europa sein wird mit der Inflation, wissen wir noch nicht genau. Es könnte durchaus sogar inflationsdämpfend wirken, wenn beispielsweise die Güter aus China auf den europäischen Markt strömen. Also hier ist das Bild gespalten, was Europa anbelangt. In USA sehe ich erstmal den Zinssenkungstrend unterbrochen. Wenn sich's aber in Wohlgefallen auflöst, dass tatsächlich zu einer Einigung kommt und vernünftige Handelsvereinbarungen getroffen werden, dann glaube ich, geht es mit den Zinsen weiter nach unten. Zumindest am kurzen Ende, also im Geldmarktbereich.
Genau, dann sollte man doch mal nachfragen, was das für die Anleihen bedeutet. Wo siehst du die 10-Jährigen?
Ja, das Thema hat man ja vorher schon, was Vertrauensverlust anbelangt. Und da sind vor allen Dingen die 10-jährigen Staatsanleihen betroffen und auch die 30-jährigen, also noch viel länger laufende Anleihen betroffen. Am Anleihenmarkt sehe ich tatsächlich potenziell die größten Probleme. Denn die Amerikaner sind ja darauf angewiesen, dass das Ausland nach wie vor amerikanische Anleihen erwirbt. Das ist immer ein Punkt, der nach meinem Gefühl zu wenig gesehen wird. Ich gebe da nur mal eine Zahl, Karl. Im letzten Quartal hatten die Amerikaner, Trump hin, Trump her, ein Leistungsbilanzdefizit in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, bin ich bei 1,2 Billionen US-Dollar. So. Das Gegenstück zur Leistungsbilanz ist die Kapitalbilanz. Dahinter steckt folgender Gedanke. Wenn die Amerikaner mehr importieren, als sie exportieren, was ja nichts anderes ist als ein Leistungsbilanzdefizit, dann bedeutet das, weil das Ausland ihnen die Güter und Dienstleistungen ja nicht schenken will, bedeutet das, dass umgekehrt Ausländer, ausländische Staaten, amerikanische Bonds, amerikanische Staatsanleihen in gleicher Höhe kaufen müssen. Und das wird eben durch die ganzen Aktionen Trumps, Umschuldung, Zollpläne und so weiter, massiv erschüttert. Und von daher muss man sich nicht wundern, dass jetzt alle Welt davon spricht, dass eine massive Gefahr besteht, dass in den USA dadurch die Zinsen weiter nach oben getrieben werden. Also hier sehe ich die Gefahr. Du fragst ja, wie ich die Perspektiven sehe. Ich sehe tatsächlich das Problem oder die potenzielle Gefahr, dass die Zinsen weiter steigen, insbesondere in den USA. Und davon wird sich natürlich Europa dann nicht ganz abkoppeln können, vorausgesetzt, die Probleme bleiben bestehen. Also der Handelsstreit setzt sich fort. Da wir das aber nicht unterstellen, sind ja positiv gestimmt, könnte ich mir vorstellen, dass die Zinsen erstmal auf dem Niveau bleiben, auf dem sie momentan sind.
Alles klar, Stefan, sehr schön. Ich glaube, du hast auch noch ein paar Fragen mitgebracht. Schieß los.
Naja, ich wollte man es eigentlich nicht nehmen lassen. Ich weiß ja, dass du dich als Vorstandsvorsitzender vor allen Dingen auch für den Vertrieb interessierst, für den Vertrieb verantwortlich fühlst. Und von daher, glaube ich, bist du genau der richtige Adressat für meine Frage, nämlich, was tut sich denn an der Kundenfront? Ich meine, die Kunden sind natürlich betroffen, die haben uns ja ihr Vermögen anvertraut. Und die Frage ist natürlich, wie reagieren die Kundinnen und Kunden auf die aktuellen Turbulenzen?
Ich habe die Woche ein paar Kundengespräche geführt, die mir großen Spaß gemacht haben. Und ich war auch in Hof auf einer Kundenveranstaltung. Und du wirst es nicht glauben, da war die Stimmung ganz entspannt. Aber ich muss zugeben, die Kunden sind natürlich schon sehr lange mit unserem Anlagekonzept konfrontiert und von der Seite vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber es gibt natürlich die Fragen, muss ich jetzt vielleicht besser aussteigen? Ist Gold ein sicherer Hafen? Und was mich freut, einige fragen auch, ist das jetzt eine Einstiegsgelegenheit?
Ja, ich glaube, da hast du ja schon die drei wichtigsten Punkte, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie die Kunden umtreiben, angesprochen. Aber lass uns doch mal durchgehen. Was sagen denn deine Berater zu den Kunden, die sagen, sollen wir jetzt lieber aussteigen und warten, bis sich die Lage beruhigt und dann wieder reingehen?
Stefan, das ist natürlich der Klassiker, dass man, wenn die Krise kommt und man sie sieht, man aussteigt und abwartet und dann wieder einsteigt. Aber meine Lebenserfahrung hat gezeigt, und übrigens nicht nur meine Lebenserfahrung, sondern auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass die Menschen den rechtzeitigen Wiedereinstieg eben nicht schaffen. Weil es ist ja immer irgendwas los in der Welt und immer irgendwie zu hoch bewertet, immer irgendwelche Krisen. Und dann steigt man nicht mehr ein. Und wir haben es jetzt ja gesehen bei dieser krachenden Erholung, wenn ich jetzt am Montag ausgestiegen bin, wie viele Trader, weil die ganzen Trading-Apps unten waren und nicht mehr funktioniert haben, dann habe ich natürlich auch den Aufschwung vom Mittwoch verpasst. Also du siehst, man kann dieses gar nicht timen, das ist unmöglich und deshalb raten wir dringend davon ab, man findet den Wiedereinstieg leider nicht.
Da sprichst du mir natürlich aus der Seele, weil das ist natürlich auch genau meine Erfahrung und es entspricht auch meinen Erkenntnissen. Was ich aus meinem eigenen Bekanntenkreis, wie ich leider sagen muss, auch feststelle, ist, dass sich doch die ein oder anderen mit dem Gedanken tragen, jetzt Gold zu kaufen. Ja? So nach der Devise Gold ist die Krisenanlage und so weiter. Was sagt ihr Kunden, die mit so einem Ansinnen um die Ecke kommen?
Aha, das hat sich mit dem Gold jetzt auch schon im Steigerwald herumgesprochen, Stefan.
Ist so.
Das überrascht ja. mich. Also Gold ist natürlich super gut gelaufen in der letzten Zeit, aber das ist eben keine Gewähr für steigende Kurse. Ist ja im Wesentlichen auch getrieben durch die Käufe der Notenbanken und ob die dann weiterkaufen, das weiß kein Mensch. Und wir haben ja auch zum Beispiel in den 80er oder in den 2000er Jahre über 20 Jahre Stillstand beim Gold gehabt, bei gleichzeitig riesigen Aktienmarktgewinnen. Also es ist nicht garantiert, für mich ist Gold nach wie vor eine Versicherung. Ich sage immer 5% und je nach Geschmack minus 2 plus 2% drauf. Also maximal, naja, sagen wir mal maximal 7,5%. Das reicht aus meiner Sicht. Aber da sollte man nicht auf den Kurs schauen, sondern das dann einfach halten, denn es ist dann eine Art Versicherung. Also bitte nicht spekulieren und Gold eben nur als Versicherung gegen vielleicht ganz große Krisen.
Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass es auch den einen oder die andere gibt, die sagen, naja, wäre das jetzt nicht vielleicht sogar eine gute Einstiegsgelegenheit, wenn die Kurse nachgegeben haben. Gut, jetzt haben wir 9% plus, aber du hast uns ja erklärt, wir sind summa summarum seit Jahresende zumindest in den USA immer noch im Negativen. Das kann sich auch nochmal weiter ermäßigen. Was sagt ihr Leuten, die sagen, sollen wir jetzt nicht rein, womöglich vielleicht sogar die Aktienquote erhöhen, um die Einstiegskurse zu nutzen?
Also erstmal antizyklisch zu investieren, finde ich immer gut. Also ein guter Tipp ist zum Beispiel, die Sparrate, die monatliche zu erhöhen für diejenigen, die einen Sparplan angelegt haben. Das finde ich immer ziemlich clever. Aber um es auf den Punkt zu bringen, aus meiner Sicht ist der beste Einstiegszeitpunkt immer jetzt. Denn du bekommst ja die Rendite aufs Jahr gesehen. Also die Aktienmarktrendite von 7-8%, die kriegst du jedes Jahr. Und da gibt es eben auch mal schlechte Jahre und gute Jahre. Aber am Ende hast du dann auf 10 Jahre deine 7-8%, die du kassierst. Und wenn du eben lange Zeit draußen bist, hast du eben nicht diese Rendite. Also der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Also bitte nicht nervös werden, bleiben Sie investiert und dann kassieren Sie am Ende auch die Rendite. Ja, Stefan, wir müssen zum Ende kommen. Danke dir, dass du spontan Zeit hattest.
Ich danke dir, Karl. Hat Spaß gemacht.
Ja, dann hoffen wir mal, dass wir Recht behalten und die Situation am Ende sich wieder beruhigt. Übrigens, dieser Podcast erscheint immer freitags alle 2 Wochen. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie Klug Anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen auch weiterhelfen kann. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gerne weiter. Mehr Infos finden Sie wie immer auf www.quirinprivatbank.de.
Das war Klug Anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.